Hallo, herzlich willkommen zum Empfehlenswerk, Folge Nummer 7 mittlerweile. Und heute holen wir nach, was wir eigentlich vor 2 Wochen machen wollten, weil heute neben mir Georg sitzt und wir über die Sturmlichtchroniken von Brandon Sanderson reden wollen. Und Georg wieder gesund ist, hoffe ich zumindest.
Ja, doch, durchaus.
War nicht Corona?
Nee, war nicht Corona.
Das ist gut.
Das wüsste ich, glaube ich. Nee, war alles gut. Ja, genau. Wir haben uns heute die Sturmlichtchroniken ausgeguckt.
Ja.
Mittlerweile bald 4 Bände im Englischen.
Das heißt auf Deutsch doppelt so viele.
Genau, warum auch immer man das immer noch so macht, aber keine Ahnung.
Ja.
Ich bin im stolzen Besitz von 3 bis 6 und Robert hat 1 bis 2 und der hat mich auch da drauf gebracht.
Genau.
Weil ich weiß nicht, ob jemand von euch schon bei Robert war, aber wenn man sich das so anguckt und man kommt in sein Zimmer, sieht man erstmal sehr viele Spiele und sehr viele Bücher.
Das stimmt. Unten die Bücher, oben die Spiele. Das weiß ich auch noch, so haben wir quasi, als wir uns kennengelernt haben, als du das erste Mal hier warst, war auch einer der ersten Kommentare, ich glaube, es war sowas in der Art wie, oh cool, so viele Spiele, fehlen nur noch die Warhammer-Figuren. Und dann meinte ich, ja, die habe ich da hinten.
Stimmt, ja. Deine blöden Space Wolves.
Also wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir, was Nerd-Stuff, Spiele, Fantasy, Bücher und so weiter auf einem ähnlichen Level sind. Und,
ja, sehr viel teilen auf jeden Fall.
Genau, und ich weiß noch, genau, und dann irgendwann sehr viel später mal, warst du mal auch wieder hier und dann irgendwann kurz bevor du gegangen bist, meinst du, so, jetzt würde ich gerne noch ein Buch ausleihen. Bist du vor mein Regal gegangen, hast gesagt, das sieht interessant aus, kann ich mir das ausleihen? Und ich so, ja, klar. Und dann kam,
echt, so war das?
Ich glaube, so ungefähr habe ich das in Erinnerung, ja.
Okay.
Und dann kam ungefähr 3 Tage später, welche Anfrage von dir?
Kann ich den nächsten Teil haben, weil genau. Ich schon den durchgefressen hatte. Der hat ja auch bloß 700 Seiten. Ach, keine Ahnung.
Ganz authentisch wird hier der erste Halbband, ne? Auf
ja.
Auf
Deutsch. Alles Deutsch.
875.
Doch so viel. Ups.
Das ist dann die erste Hälfte von dem ersten
genau.
Band.
Genau, da ging es dann auch ganz schnell. Ich hatte dann halt irgendwann den zweiten auch relativ fix durch. Hatte zu der Zeit ein bisschen Zeit übrig und habe dann irgendwie die anderen 4 innerhalb von kürzester Zeit gekauft, da die letzten 2 waren dann auch irgendwie gerade neu rausgekommen, gerade in der Zeit genau. Und die, ich weiß nicht, wie lange ich für die 6 Bücher gebraucht habe, aber mehr als 2 Wochen wird das nicht gewesen sein. Also, ich habe die ganz schön weggefressen, ja.
Und die sind alle ungefähr so lang, also das sind genau. Wirkliche Schinken.
Ja,
vielleicht können wir am Anfang ein bisschen beschreiben, worum es geht. Also wir haben schon festgestellt, es ist eine sehr ausufernde Reihe, die auch noch nicht beendet ist.
Nee.
Aber wenn wir es jetzt mal versuchen, ganz grob zusammenzufassen, worum geht es inhaltlich bei den Sturmlichtchroniken?
Das ist eine verdammt gute Frage. Also das Problem ist halt, also wir sind quasi in einer Fantasy-Welt, die eben mal nicht dieses klassische Gut gegen Böse, erstens das nicht so wirklich kopiert und zweitens auch dieses klassische Ork, Elfen, Drachen, Menschen-Ding nicht so kopiert. Und Brandon Sanderson hat sich da eben wirklich eine ganz eigene Welt ausgedacht, die eben von sogenannten Großstürmen heimgesucht werden, die teilweise große Steinblöcke
ja.
Durch die Gegend schleudern und alles drum und dran, sodass die ganze Welt, in der eben die Sturmlichtchroniken spielen, darauf ausgelegt ist, eben sich gegen diese Großstürme zu schützen. Das ist schon mal ganz besonders, weil es dadurch natürlich auch die ganze Optik der Landschaft und so verändert. Die Pflanzen sind anders, die Tiere sind anders, die Bauweise der Menschen ist anders. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, schon alleine als Grundlage, worum es geht. Prinzipiell eigentlich darum, dass eines der Menschenkönigreiche Krieg gegen eine relativ unbekannte Rasse führt, die aber auch schon sehr lange auf dem, wie heißt der Kontinent eigentlich, Roscha?
Ich glaube Roscha, ja, genau.
Ja, auf Roscha lebt, aber eben sehr zurückgezogen bisher gelebt hat und dann eben von diesem König entdeckt wird, von dem Königreich. Und warum auch immer, das finden wir eben im Laufe des Buches raus. Achso, Spoiler Alert, haha, nein, wird relativ schnell am Anfang geklärt, glaube ich. Der König eben von diesen Fremden eben umgebracht wird oder vermutlich von diesen Fremden umgebracht wird, weswegen dann das Königreich eben diesen Fremden den Krieg erklärt. Und dieser Krieg findet eben auf der zerbrochenen Ebene statt, wo natürlich nicht viel möglich ist, ohne dass man die Kriegslager verlässt wegen diesen immer wiederkehrenden Großstürmen. Und prinzipiell dreht sich die Handlung oder weniger darum, das ist so der Rahmen. Und für alles andere, das jetzt zu erklären, wäre natürlich ein bisschen doof, weil dann lohnt es sich nicht mehr so sehr, die Bücher zu lesen.
Ich glaube, als grob Zusammenfassung ist das schon mal gar nicht schlecht. Zerbrochene Ebene muss man vielleicht noch erklären. Das ist so ein Plateau, wo es immer so riesige Schlüchte gibt, die tief reingehen. Ne? Und dann gibt es eben so wie so einzelne Inseln aus Stein im Prinzip. Genau. Und Großstürme, hattest du ja erklärt, genau. Das sind eben so Wetterphänomene, die halt in relativ regelmäßigen Abständen kommen, immer aus der gleichen Richtung, riesige
Stürme halt.
Riesige Stürme. Und die diese Welt sehr dominieren. Also ich glaube, man kann sagen, es ist in mancher Hinsicht sehr klassische Fantasy, wirklich auch mal eine Reihe, in der der Begriff Epic Fantasy in jeder Hinsicht gut greift. Mhm. Sehr episch, groß erzählt, eben auch ausufernd. Und aber es ist, wie man merkt, eine Welt, in der kaum ein Stein auf dem anderen gelassen wurde. Also du hast einige Punkte genannt, das könnte man auch ewig weiter exerzieren mit kulturellem, dass zum Beispiel Frauen und Männer unterschiedliches Essen essen. Es gibt spezifisches Frauenessen und Männeressen oder ja, so kleine kulturelle Bräuche, dass es sich für Frauen nicht schickt, ihre linke Hand.
Genau, die linke Hand.
Unbedeckt zu lassen oder sowas. Also man merkt halt, hier ist sehr viel mehr verändert worden als...
Als üblicherweise, genau. Das hat mir auch so gut gefallen daran, dass man halt eben nicht diesen üblichen Fantasy-Kram hatte, wo zwar die Geschichten einzeln durchaus interessant sein können, das Setting aber eigentlich immer dasselbe ist.
Ja. Ja.
Das macht es halt auch wesentlich spannender, weil man natürlich auch noch viel mehr wieder dieses Gefühl hat, was man ja bei vielen guten Büchern oder Filmen hat, dass man eben zusammen mit den Charakteren diese Landschaft oder diese Welt erkundet und die Charaktere ja teilweise selber nicht so wirklich wissen, was da mit ihnen passiert. Es gibt da diese Wogenbinder beziehungsweise die strahlenden Ritter, die vor Ewigkeiten aus dieser Welt verschwunden sind, die besondere Fähigkeiten hatten und die jetzt eben so Stück für Stück wieder zurückkehren. Und wir begleiten unter anderem zwei Charaktere, die eben Fähigkeiten haben, wie sie früher die strahlenden Ritter hatten, die sie natürlich aber auch erst Stück für Stück erkunden und entdecken und auch erst Stück für Stück überhaupt anfangen können zu beherrschen und so. Und somit wächst man quasi natürlich in diese Fantasy-Welt rein, in die Sachen, die sozusagen wirklich außergewöhnlich fantastisch sind im Vergleich zu unserer normalen Welt.
Ja.
Und was man noch dazu sagen muss, zum Beispiel ja auch das Währungssystem mit den Diamanten, also mit den Edelsteinen, die quasi eingefasst werden und geschliffen werden, was quasi die Währung ersetzt, und das Sturmlicht lädt diese Edelsteine auf. Die Edelsteine werden zum Beispiel als Lampen benutzt.
Die leuchten dann, immer wenn es diese Großstürme gibt, die sind also eben, haben auch so eine gewisse, ja, im weitesten Sinne kann man vielleicht sagen, magische Funktion. Nicht nur, dass es riesige Stürme sind, sondern eben auch, dass sie zum Beispiel das wieder aufladen oder eben, dass sie eben auch ein bisschen mit diesem Ganzen, was da langsam zurück in die Welt schwappt, mit übernatürlichen Elementen, übernatürliche Fähigkeiten, die eben manche Menschen oder auch andere Wesen haben, damit verbunden sind, ne?
Genau, daran gebunden sind sogar direkt, also die Benutzung von diesen Fähigkeiten eben mit Sturmlicht,
titelgebend, genau.
Genau. Mit Sturmlicht eben durchgeführt werden können. Und dann auch, es gibt dann auch einige Charaktere, die da eben sozusagen sogenannte Fabriale herstellen, die halt quasi Dinge mit Sturmlicht anstellen können, wie zum Beispiel Räume heizen oder so, wo man denkt, okay, das wäre bei uns jetzt zum Beispiel sowas wie Strom, wo dann eben an sowas geforscht wird, was auch sehr, mal ein anderer Touch ist auf jeden Fall. Ja. Auch wenn die Fabriale ansonsten nicht so die große Rolle einnehmen, aber es ist auf jeden Fall was Interessantes nebenbei. Was eigentlich viel interessanter ist, auch noch zusätzlich, sind die sogenannten Splitterklingen, beziehungsweise die Splitterrüstungen noch dazu, die halt quasi nur totes Material zerstören und lebendige, also zum Beispiel Menschen, nicht verletzen im eigentlichen Sinne, sondern quasi die Verbindung zur Seele kappen und dadurch eben Menschen töten, dass sie die Verbindung zur Seele kappen, und was halt auch, also auch super interessante Waffen halt, einfach mal ein bisschen was anderes, lassen sich halt auch sehr schwer von herkömmlichen Materialien aufhalten, deswegen die Splitterrüstungen, die eben genau dafür ausgelegt sind, Splitterklingen aufzuhalten. Und
sehr selten, ne?
Sehr selten,
werden über Generationen in den großen Adelsfamilien dann teilweise auch wieder weitervererbt und sowas. Genau. Ja, also man merkt, es gibt eine riesige Menge an Details, die man eben so Stück für Stück kennenlernt in diesem Buch. Was mich interessieren würde, ist, du hast jetzt schon davon gesprochen, es war anders als die ganze oder als vieles, was du aus dem Fantasy-Genre vorher kannst. Das heißt, du hast eben auch viel vorher Fantasy und sowas gelesen schon?
Naja, viel, was man halt so auf dem Weg ein bisschen mitgenommen hat. Ja. Also natürlich Herr der Ringe, darum kommt man ja heutzutage nicht so wirklich nicht mehr drum rum.
War das damals dein Einstieg in das Genre
die
so?
Die Filme sind mein Einstieg gewesen, ja. Erst die Filme und dann habe ich dann relativ zeitnah danach die Bücher nachgeholt. Vor allem der Hobbit, den Hobbit fand ich auch sehr, sehr schön. Mhm. Also vielleicht auch mal Folge drüber machen.
Ja, das stimmt. Ja, ist mir auch.
Obwohl, vielleicht ein bisschen ausgelutschtes Thema.
Das stimmt vielleicht, aber ist mir auf jeden Fall auch sehr lieb, dieses Buch, ja, definitiv.
Und dann, was man halt noch so aufgeschnappt hat, ich bin irgendwann mal auf Aragorn zum Beispiel gekommen, bin auch ein ganz großer Aragorn-Fan lange Jahre gewesen, habe auch alle 4 Bücher gelesen und gefallen mir eigentlich auch ganz gut, nur eben, da hat man dann eben wieder das relativ klassische Fantasy-Ding, dann die Zwergereihe von,
wie heißt der? Heitz heißt der, glaube ich.
Heitz, ne? Die auch sehr, sehr geliebt und Hörbücher gehört, ja, und alles drum und dran. Und ansonsten, was man halt viel Fantasy auch in Filmen mitgenommen. Und ja.
Kannst du.
Wo waren wir?
Nee, also ich weiß nicht, wo du warst. Ich wollte gerade darauf hinaus zu fragen, ob du das irgendwann festmachen kannst, was dich an dem Genre so fasziniert. Also, warum ist Fantasy cool? Große Frage.
Naja, ich finde, ja, gute Frage und große Frage. Also einerseits regt Fantasy halt massiv die Fantasie an. Also die Vorstellung von, was sein könnte und was möglich, ja, wäre unter den und den Voraussetzungen. Also jedenfalls bei mir regt das massiv an. Und ich stehe auch einfach auf gute Geschichten. Und so ein Fantasy-Setting ist dann halt ganz günstig für sowas, weil dann kann man das Setting von der Geschichte eben in einem beliebigen Umfeld spielen lassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen historischen Roman haben möchte oder einen Science-Fiction-Roman oder irgendwas, dann muss man sich halt immer an bestimmte Regeln halten, die man bei Fantasy, solange man es gut macht, nicht hat. Ja. Also du brauchst dich nicht an bestimmte Jahresdaten halten, du kannst halt alles Mögliche mixen. Das geht bei Science Fiction natürlich ein Stück weit auch,
ja,
aber das ist dann halt der schwierige Grat zwischen Science Fiction und Fantasy, wo du dann halt quasi Science Fantasy hast, sowas wie Star Wars zum Beispiel, also für mich, für meinen Geschmack jedenfalls, wo du halt dann eben das Problem hast, dass du einerseits quasi in einem Science Fiction Setting spielst, aber Fantasy Elemente drinne hast und deswegen dann aufhörst, deine Science Fiction Sachen zu erklären oder nicht erklären kannst, weil es nicht willst oder weil es nicht notwendig ist oder keine Ahnung. Und ansonsten, wenn du richtige Science Fiction hast, jetzt in dicken Anführungszeichen, dann musst du dich trotzdem massivst dazu informieren. Also zum Beispiel sowas wie Asimov oder die Strugatsky-Brüder oder keine Ahnung, wie ja alle die ganzen Größen heißen. Da musst du halt trotzdem ein Universum erschaffen, was sich an die physikalischen Gesetze hält.
Ja.
Weil das ist ja genau das Ding von Science-Fiction, dass es eben quasi Wissenschaft weitergedacht
ist. So, dass es zumindest plausibel ist, ne? Dass es sein könnte, man niemand weiß, wie es in der Zukunft wird. Ja.
Und diese Fesseln hat Fantasy eben nicht. Mhm. Und deswegen ist Fantasy geil, weil man da eben alle möglichen Geschichten, solange man nicht aus der Rahmenhandlung, aus dem Rahmen, die man sich selber setzt, also man kann sich den Rahmen komplett selber setzen und dann kann man innerhalb des Rahmens eigentlich machen, was man will. Und das ist ziemlich cool.
Ja. Bietet so ganz neue Möglichkeiten für Konflikte, die den Geschichten zugrunde liegen irgendwie, ne?
Genau.
Ja.
Guter Punkt. Zum Beispiel. Ja. Oder auch einfach die Welt, die eben aus den Augen des Charakters erkundet wird oder sowas, was ja auch schon sehr interessant sein kann. Also keine Ahnung, zählt Harry Potter eigentlich als Fantasy?
Würde ich schon sagen, ja.
Ja, dann kann ich ja, okay. Zum Beispiel, was eben bei Harry Potter so cool ist, bei den ersten beiden Büchern oder gerade auch bei den ersten beiden Filmen, dass man halt konstant die Rolle oder die Perspektive von Harry einnimmt und diese magische Welt aus seiner Perspektive, der hat ja auch keine Ahnung davon, quasi aus seiner Perspektive erkundet und dadurch eben auch diese Magie transportiert wird und dieses ganz Besondere, weswegen ja auch Harry Potter für so viele Menschen immer noch so eine ganz besondere Stellung hat und einfach so eine wunderschöne Geschichte auch sein kann für manche Menschen.
Ja, definitiv für mich. Ja, Dito. stimmt. Und so ein bisschen ist es ja, wie du vorhin meintest, auch bei den Sturmlichtchroniken so, ne, dass du zwar nicht jemand hast, der komplett neu in diese Fantasy-Welt reinkommt, aber dass eben bestimmte von den wichtigen Elementen, die in der Handlung zentral sind und die übernatürliche sind, also die das, was eigentlich Fantasy ja noch am meisten
ausmacht. Die das halt ausmachen, was die Geschichte ausmacht,
sich. Dass die eben vergessen sind oder lange Zeit nicht präsent waren und dadurch eben auch man mit den Charakteren das mit erkunden kann. Ja. Ich glaube, das ist ein guter, also das wird einfach oft verwendet, weil es gut funktioniert für den Leser, ne? Weil es ansonsten auch schnell unplausibel wird, wenn der Charakter, der das eigentlich alles wissen müsste, weil er in dieser Welt aufgewachsen ist, in der das normal ist, das überall irgendwie nachfolgen. Warum ist das so? Warum ist das so?
Und ja trotzdem auch die verschiedenen anderen Aspekte, eben was du schon angesprochen hast, auch die Teilung zwischen Menschen mit dunklen Augen und Menschen mit hellen Augen, was halt auch mal was Interessantes ist. Also kurz zum Erklären, dass eben die Dunkelaugen sind sozusagen rangniedriger als die Hellaugen. Die Hellaugen sind sozusagen, also in manchen Teilen von Roscha, es gibt auch Gebiete, wo das nicht so gemacht wird, überhaupt nicht. Aber Hellaugen sind quasi die herrschende Klasse, die dann aber auch nochmal in verschiedene einzelne Stufen eingeteilt werden, und man hat dann eben noch die Dunkelaugen, die quasi prinzipiell drunter stehen. Sowas eben, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist halt einfach mal ein anderer Ansatz und eine andere Herangehensweise, und das fand ich auch sehr cool.
Ich finde, es zeigt auch so schön, wie beliebig das ist, so diese rassistischen Vorurteile, die wir halt in unserer Welt haben, weil halt natürlich jeder aus unserer Welt sagen würde, was für ein Schwachsinn, warum sollte jemand mit hellblauen Augen irgendwie höher gestellt sein als jemand mit braunen Augen, aber dann halt, guckt man sich mal in der Welt um, warum sollte jemand mit einer Hautfarbe besser sein als ein anderer, ist ja eigentlich auch völlig absurd, aber dann eben doch leider Realität, an vielen Stellen ziemlich real, das irgendwie ist, finde ich ja, irgendwie auch so ein schöner kleiner Haken, was ich immer gern mag, wenn so subtil Fantasy einem wieder was über die eigene Realität erzählt.
Genau.
Aber halt nicht so aufdringlich, ne?
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Jetzt hatten wir vorhin über die, haben wir angesprochen, es ist immer gut, wenn man den Charakteren folgen kann und die das selber ein bisschen erkunden. Mhm. Magst du ein bisschen was über die zentralen Charaktere, aus deren Perspektive erzählt wird, erzählen? Das sind ja im Wesentlichen, ich überlege gerade, drei eigentlich, oder? Ich meine, es gibt mehr, aber vor allem drei.
Na, Kaladin, Shallan und
Dalina. Genau, also wir haben einmal eine junge Adlige, ne, Shallan?
Ja, eine junge Adlige aus einem äußerst unbedeutenden Haus, die aufgrund von Verzwickungen in ihrem Elternhaus, also in ihrem Adelshaus eben, jemand sehr mächtigen und jemand sehr weisen und starken beklauen muss und darüber dann eben in die Geschichte quasi, in die Sturmlichtchroniken insgesamt erzählt, so Stück für Stück reingezogen wird, weil, darf ich das erzählen?
Spoiler Alert! Wer ein Problem mit Spoilern hat, bitte jetzt einmal 10 Sekunden laut singen und jetzt den Spoiler.
Es ist halt relativ obvious, weil es sowieso, ich glaube, im zweiten Buch passiert oder im ersten Buch, aber sie eben auch eine derjenigen ist, die zu denjenigen gehört, die eben langsam die Fähigkeiten der strahlenden Ritter wiederentdeckt, beziehungsweise eben in der Lage ist, bestimmte Bogen zu binden, wie das im Buch genannt wird. Und darüber dann eben noch tiefer reingezogen wird und in diesen Konflikt gleichzeitig bei der Rettung der Menschheit bzw. der Welt zu helfen und gleichzeitig ihrer Familie zu helfen und gleichzeitig natürlich mit sich selber klarzukommen und dem Identitätskonflikt, der aus ihr heraus, aus ihrer persönlichen Geschichte entstanden ist, zu lösen, natürlich da in einem interessanten Spannungsfeld sich aufhält. Deren Geschichte wird das ist auch cool gemacht, weil bisher war es jedenfalls so, dass so ein Buch ist mehr oder weniger, hat immer einen Hauptfokus auf einen der gerade drei genannten Charaktere, was immer sehr cool ist. Ich glaube, im Buch 3 und Buch 4 ist der Hauptfokus auf ihr.
Ah, okay.
Ich glaube, Buch 1 und Buch 2 müssten Kaladin sein und Buch 5 und 6 sind Dalina.
Ja.
Kommen wir gleich zu Kaladin. Kaladin ist im ähnlichen Alter wie Shallan, also ein junger Mensch, der durch äußerst bescheidene Umwege in den Krieg auf der zerbrochenen Ebene reingezogen wird als sogenannter Brückenmann. Brückenmänner sind Menschen, die, also in dem einen Kriegslager mit den Großprinzen,
da brauchen wir nicht, jetzt nicht genau. Also,
es gibt Großprinzen, die sind unterm König.
Und, ja, und dann gibt es verschiedene Teile des Heeres und so weiter. Ja?
Und das Ziel von dem dritten Charakter, aber da kommen wir dann gleich zu. Jedenfalls, um diese Klüfte zu überbrücken, braucht man halt immer irgendwelche mobilen Brücken, weil die Menschen da eben sonst nicht drüber kommen und dauerhafte Brücken halt von den Großstürmen weggerissen werden würden. Und deswegen haben halt verschiedene Großprinzen, zum Beispiel der eine Großprinz, bei dem Kaladin ist, sogenannte Brückenmänner, die eben zu 30, 40 ja. Irgendwelche riesigen Holzkonstrukte schleppen müssen über diese Plateaus,
ja.
Wenn die ihre Plateauläufe machen und die dann eben bei Feindkontakt natürlich auch völlig ungeschützt auf die Gegner zurennen müssen, um die Brücke anzulegen und dann natürlich reihenweise auch ja. Draufgehen und das ihnen auch sehr mitnimmt.
Sind Sklaven, ne?
Quasi Sklaven.
Quasi, also Kriminelle oft, die...
Auch Leute, die einfach nur irgendwas ja. Falsch gemacht haben, ja. Was Kleines, also zum Beispiel ein Offizier beleidigt oder irgendwas.
Ja. Ja.
Alle möglichen Leute werden da in diese Brückenmannschaften reingesteckt und mehr oder weniger beginnt da unsere Geschichte. Man hat bei ihm dann aber auch noch so ein paar Rückblicke, wo er herkommt, also mit seiner Familie. Eigentlich ist er zum Arzt ausgebildet worden von seinem Vater, worüber er auch dann auch den Zugang bei den Brückenmännern findet, dass er es schafft, die eben zu organisieren und da sich ein bisschen rauszuarbeiten, aber das kommt dann
ja.
In Buch 2, ja. Ist das, glaube ich, wie er es dann schafft, sich da rauszuholen. Und wie er dann später Soldat geworden ist aus verschiedenen Gründen und dort eben auch wieder aus verschiedenen Gründen, ja, obwohl eigentlich aus einem sehr speziellen Grund eben in die Sklaverei verkauft worden ist.
Ja.
Nicht, weil er was falsch gemacht hätte, ganz im Gegenteil, aber ja, und als Sklave dann eben sehr viel rumgereicht wird, sehr viel versucht auch abzuhauen und eben seine Freiheit zurückzugewinnen und eben deswegen dann endgültig bei den Brückenmännern landet, was eigentlich ein sicheres Todesurteil ist, außer für ihn.
Wenn man nicht Kaladin ist. Und dann, genau, dann haben wir noch den dritten, ja, genau, wichtigen Charakter, ist einer dieser Großprinzen, ne?
Ja, nee, was ich noch zu Kaladin noch, ja, kleine Anmerkung, während er eben bei diesem Brückendienst ist, lernt er halt auch, also kommt er halt bei sich auch in Kontakt, das erste Mal mit diesen Fähigkeiten, mit diesen verlorenen Fähigkeiten, ja, von den strahlenden Rittern,
ja,
und lernt das da ein bisschen kennen. Und entwickelt sich dann dementsprechend von da aus dann, mhm, weiter. Aber da müsst ihr die Bücher dann selber lesen.
Ja, genau. Und dann haben wir noch Dalina.
Dalina, genau.
Etwas, ja, in die Jahre gekommenen Krieger und Großprinzen.
Genau, der... Dalinas Geschichte wird echt noch spannend. Die Bücher musst du echt mal noch lesen.
Ne? Ja, man muss dazu sagen, ich hab die ersten beiden, also den ersten englischen gelesen. Ja.
Jetzt im Herbst kommt der vierte Band, übrigens.
Ah, okay.
Also, ich glaube, 17. November oder so.
Okay, okay.
Ich habe übrigens am 23. November Geburtstag.
Gut zu wissen. Okay, ja, das ist ein guter Hinweis.
Ja, Dalina, wie gesagt, ist einer der Großprinzen, ist auch der Bruder von dem gemeuchelten König, beziehungsweise dann der Onkel von dem vom Nachfolgerkönig, weswegen er dann auch, und das ist halt das Spannende an seiner Rolle, eine zentrale Figur in dem Machtgefüge einnimmt und man über ihn halt, was man bei den anderen Charakteren nicht so stark hat, sehr viel mitbekommt, wie dieses politische Gefüge funktioniert und wie das eben gegenseitig sich ausgespielt wird. Er selber wird auch, hat auch seine guten Probleme damit, weil er hat eben aus bestimmten Gründen...
Spiel für die Zuhörer, immer wenn aus bestimmten Gründen gesagt wird, einen Shot nehmen.
Oh Gott. Tut mir leid.
Bitte nicht sterben.
Eben auch in diese Weltrettungsmasche reingezogen wird, in dieses ganze Ding, was eben heißt, die Bringer der Lehre, die sich ankündigen, das sind so die fabelhaften, die mysteriösen, geheimnisvollen, lange untergegangenen, sozusagen Bösen, obwohl sie auch nicht so wirklich böse sind, sondern halt anders.
Lol. Ja.
Und dort eben auch über Visionen, die er bei Großstürm hat, mit reingezogen wird in die Geschichte, soweit, dass er dann auch später selber anfängt, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln. Also mit Hilfe von dem Ehrensprengsel, was der Großsturm ist, übrigens.
Ah, okay. Nun denn.
Also mit, ja, und quasi erst so, finde ich auch, der Charakter, der dann eben, ach so, genau, aufgrund der Vision, wo er gesagt bekommt, dass er eben die Großprinzen vereinigen soll. Eigentlich ist Aletkar, also das Königreich, aus wo Dalinar Großprinz ist, bis vor wenigen Jahrzehnten noch geteilt gewesen in die 10 Großprinzentümer, die dann aber eben unter seinem Bruder, der dann von den Paschendi gemeuchelt worden ist, ist das Königreich geeint worden. Aber die Großprinzen sind halt alle immer noch sehr zerstritten untereinander. Und er übernimmt jetzt quasi diese unmöglich erscheinende Aufgabe, erstmal, die Großprinzen eben wirklich zu vereinigen, dass sie eben wirklich zusammenarbeiten, dass sie nicht nur nach ihrem für ihren eigenen Reichtum und ihre eigene Gier und ihre eigene Herrlichkeit eben agieren, sondern eben wirklich zusammenarbeiten, um das Königreich und am Ende die ganze Menschheit voranzubringen und mehr oder weniger auch zu retten. So, und das ist eine sehr spannende Perspektive aus seiner Sicht, weil er halt auch über kurz oder lang Kontakt mit den beiden bisher genannten Personen bekommt, auch sehr engen Kontakt. Also Kaladin wird durch bestimmte Umstände... Es tut mir leid. Ich kann ja nicht alles verraten, oder? Nein, also das geht auch nicht. Wird eben der Leibwächter von Dalinar und seiner Familie, und Shallan wird die Verlobte von Dalinars Sohn. Das ist auch ein cooler Moment, wo dann eben so die Charaktere dann auch so zusammengeführt werden, aber keiner so wirklich mit seinen Fähigkeiten rausrückt und das dann eben Stück für Stück immer klarer und klarer wird, bis dann irgendwann der entscheidende Moment kommt, wo man dann eben seine Fähigkeiten offenlegen muss, weil es nicht mehr anders geht. Und auf jeden Fall alles drei sehr interessante Charaktere. Was ja auch, Brandon Sanderson sehr cool hinbekommt, macht halt immer so die verschiedenen Kapitelblöcke sozusagen, die dann immer um einen bestimmten Charakter sich hauptsächlich drehen und dann zwischendrin immer so in kleinen Nebenstories halt noch die anderen Hauptcharaktere mit drin hat. Und dann hat er immer so Zwischenspiele. Er hat, glaube ich, auch schon von einem der Zwischenspiele, von einem der Charaktere, die wir da kennenlernen, ein eigenes ganzes Buch rausgebracht. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Aber wo er eben auf andere Aspekte eingeht, die eben seine Welt noch betreffen und ganz viele verschiedene Orte auch auf diesem Kontinent, auf diesem Planeten quasi besucht und erkundet. Das ist auch sehr, sowas finde ich auch immer ganz großartig.
Ja.
Weil es sind halt Charaktere, die teilweise auch nur für dieses eine Zwischenspiel auftauchen, teilweise auch wichtig sind für die Story, aber eben quasi von der anderen Seite die Geschichte erzählen oder von einer anderen Seite aus einer anderen Perspektive. Und so scheint er sein Universum noch weiter und dichter, und das ist auch, hat mir auch sehr gut
gefallen. Sehr vielfältig, ne?
Hast
du einen Favorite Character?
Da wirst du mich jetzt nicht leiden können, aber eigentlich Kaladin tatsächlich.
Ist okay.
Weil du hast mal gemeint, du bist ein bisschen doof. Ich mag auch Muster.
Wen?
Muster. Weiß nicht, ob der bei deinen ersten beiden Büchern schon so klar rauskommt, das Sprengsel von Shallan.
Nee, ich glaube nicht. Oder ich habe sie vergessen.
Ja,
muss
mal die Bücher wieder lesen.
Muss ich wieder lesen, ja. Also mein Favorite ist Shallan. Also diese junge Adlige, die ist einfach sehr, sehr witty und, wie soll man sagen, gewitzt, schlagfertig. Und, irgendwie so ein lebendiger Charakter, der sehr...
Das stimmt, ja.
Der sehr, dynamisch ist, würde ich
sagen. Ist auch sehr lustig teilweise.
Genau.
Ja, das stimmt schon. Die beiden kommen auch noch, die beiden treffen sich ja dann auch entsprechend.
Ja.
Und ich glaube, die sind auch die Ersten, die voneinander wissen, welche Fähigkeiten der jeweils andere hat.
Das ist okay.
Ich sag's aber nicht. Und das wird dann auch noch interessant zwischen den beiden, sage ich jetzt mal. Also, Aber ja, auf jeden Fall, sehr empfehlenswert.
Empfehlenswert, haha. Sehr gut.
Genau.
Was ich auch spannend finde, ist, also das ist ja wirklich ein Rekordtempo, in dem du das durchgelesen hast. Kannst du das beschreiben, was das für dich war? Was hat dich da so gezogen? Also es scheint ja dann doch einen starken Page-Turner-Effekt bei dir gehabt zu haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich jetzt natürlich auch im Vorfeld schon ein bisschen nachgedacht und so und drüber nachgedacht, was ist das eigentlich, was das quasi so spannend hält, dass man wirklich die Bücher nicht aus der Hand legen kann. Also ich glaube, ich hatte wirklich einen Tag, da habe ich mich morgens hingesetzt und dann habe ich das nächste Mal auf die Uhr geguckt und da war es 18 Uhr oder so und das Buch war halt durch. So, wo man halt wirklich komplett die Zeit vergisst und ich kann es dir echt nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist halt einerseits, wie die Charaktere gezeichnet sind, weil eben, ich glaube, schon großer Wert darauf gelegt wird, dass die Charaktere eben vielfältig sind, dass sie auch in verschiedenste Situationen reingeraten, die man jetzt nicht unbedingt erwartet, wo man dann natürlich entsprechend gespannt ist, wie es dann weitergeht, dass das sich darüber auch aufrechterhält, auch durch die nicht zu häufigen, aber doch vorkommenden Ortswechsel bzw. Charakterwechsel, sodass man dann eben wieder eine neue Perspektive bekommt, sodass es eben nicht eintönig wird, was man da für eine Perspektive gerade eingenommen hat und sieht und mitbekommt. Und ja, einfach die Welt an sich, weil eben doch schon ein paar Dinge anders sind, als sie jetzt in unserer Welt normal so wären. Und dadurch halt auch immer wieder so ein bisschen so dieser exotische Touch reinkommt, der das dann halt auch spannend macht, sozusagen die Welt weiter zu erkunden.
Ja, absolut.
Und dann eben, das geht halt nur durch Weiterlesen dann in dem Fall logischerweise. Und das ist dann darüber eben auch sehr, sehr motiviert, dort weiterzulesen und dort dran zu bleiben. Und eben zu gucken, ob das auch für die Charaktere weiter gut ausgeht, weil es ist halt, dieses Buch vermittelt eigentlich konstant so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich bergab geht, aber halt nicht so komplett steil bergab, sondern immer wieder mit so leichten Aufstiegen, sodass du das Gefühl hast, okay, es könnte jetzt wieder besser werden, es könnte wieder besser werden.
Yeah.
So, und es wird auch stellenweise besser, nur an anderen Stellen wird es halt schlechter und insgesamt wird es schlechter, als es besser wird, jedenfalls bisher. Ich denke mal, das wird dann bis zum Ende der Reihe dann auch entsprechend aufgelöst werden. Aber ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der halt auch massiv zum Dranbleiben einlädt, weil es natürlich immer, der Spannungsbogen bleibt halt immer
also,
gehalten.
Also es wird sozusagen immer... Die Stakes werden immer höher, es wird immer kritischer, aber es gibt eben trotzdem immer wieder die kleinen Hoffnungsschimmer am Ende des Tunnels.
Genau.
Ah, okay. Übrigens,
das ist eine Achterbahnfahrt halt so ein bisschen.
Ja. Was übrigens auch ganz interessant ist, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, auf YouTube gibt es von Brandon Sanderson, dem Autor, Aufnahmen, wo er an einem College in, ich glaube, Utah oder irgendwo so in den USA Kurse über Writing, Science Fiction und Fantasy gibt.
Okay.
Das ist ganz cool. Also ich finde sehr, sehr hilfreich für Leute, die selber schreiben und aber auch interessant, wenn man nicht selber schreibt, weil er halt einfach unglaublich viel darüber erzählt, was aus seiner Sicht eine gute Geschichte ausmacht und so und wie er Geschichten schreibt und ja, glaube ich, einfach auch ein Autor ist, der sich sehr viel Gedanken so über das Schreiben selber gemacht hat. Und es ist auch ganz spannend, die Bücher noch ein bisschen vor der Perspektive zu lesen, wenn er eben zum Beispiel erzählt, also zum Beispiel eine Sache, die er jetzt vielleicht nicht so die umwerfende Erkenntnis ist, aber die er immer wieder betont, ist halt, dass er sagt, eigentlich sind, auch wenn man Fantasy schreibt, wie bei jeder Geschichte, die Charaktere das Allerwichtigste, so, ne? Mhm. Dass du halt sagst, hatten wir vorhin auch schon, auch in Fantasy kann man im Zweifelsfall besser mit einer bisschen faden, unkreativen Welt davon kommen, wenn man dafür richtig coole Charaktere hat.
Das stimmt, ja.
Im Gegensatz zu irgendwie, ich habe das riesen abgefahrene Worldbuilding, aber halt Pappkameraden als Hauptcharaktere. Ich würde sagen, zwar, dass er in dem Buch das beides geschafft hat, aber halt lauter solche kleinen Tipps und sowas, die er gibt. Es gibt eben auch einen Autor, der schon seit, jetzt nicht super lange, ist jetzt, weiß nicht, vielleicht Mitte 40 oder sowas, aber schon seit ein paar Jahrzehnten schreibt. Also auch eine Empfehlung kann man mal auf YouTube, Brandon Sanderson, Lectures, ich glaube BYU, also BYU heißt, glaube ich, dass die Universität oder das College, wo er das gehalten hat, ist ganz, ganz interessant. Kann man nochmal als weiterführende Lektüre, kann man eigentlich nicht sagen, als weiterführende Lecture, kann man das vielleicht noch sich mal geben.
Ja.
Ja. Ansonsten, eine Standardabsicherungsfrage, gibt es noch Punkte, über die wir unbedingt reden müssen, die dir wichtig sind bei dem Buch, die wir nicht gestreift haben, weil ich zu dumme Fragen gestellt habe?
Ich habe absolut keine Ahnung.
Es gibt 10.000.
Also das ist halt immer das Problem, wenn man so über so ein, oder das Problem, wenn man über so eine Buchreihe redet, man will natürlich auch nicht so die
zu viele
Keypunkte jetzt verraten, weil dann lohnt es sich.
Natürlich.
Also ich bin nicht so, aber es gibt Menschen, die sagen dann, ja, dann brauche ich es jetzt selber nicht mehr lesen. So, deswegen. Ja.
Und bei dem Buch gäbe es auch 10.000 Dinge, die man noch sagen könnte. Ne?
Genau, aber es passiert halt auch sehr viel. Ich glaube, das ist auch noch ein Grund, warum es sich so gut liest, weil die Ereignisdichte doch relativ hoch ist.
Ja. Yeah.
Aber das kann mich jetzt auch täuschen, weil ich habe jetzt gerade den dritten, ne? Das ist auch wieder so ein Ding. Ich wollte eigentlich bloß ein bisschen reinlesen, damit ich wieder fit bin in der Welt so, und ein bisschen die Namen noch wieder kann und ein bisschen das Grundprinzip wieder drin habe und verstanden habe. Und ich habe halt jetzt ungefähr schon wieder, das sind auch wieder 800 Seiten, ich habe das jetzt auch schon wieder fast durch. Das ist total bescheuert. Also wirklich, wenn du das Buch einmal in die Hand nimmst, du legst es einfach nicht mehr weg. Das ist unmöglich, ey.
Sehr gut, ja. Ja, mich hat der zweite Band jetzt... im Sommerurlaub begleitet. Ich hatte da war ich dann irgendwann mal, ich glaube, vor allem deshalb stecken geblieben, weil ich bin chronisch dafür, zu viele Bücher gleichzeitig lesen zu wollen und oder teilweise auch zu müssen. Mehr so fürs Studium als für den Podcast. Für den Podcast möchte ich natürlich alle Bücher lesen. Das ist, das hat nichts mit Müssen zu tun. Aber ja, und Ja, jetzt hätte ich dann aber eben, auch weil du so davon noch vorgeschwärmt hattest, mir das dann irgendwann im Sommer nochmal wieder vorgekramt und dann wurde am Strand da das Ende vom zweiten gelesen. Ich finde ja so das Ende von einem Buch, und eigentlich sind ja wie gesagt die englischen ja immer zwei Bände, das heißt, der zweite deutsche Band ist das Ende von eigentlich einem Buch, ist ja doch irgendwie oft das Belohnendste, das Ende von einem Buch zu lesen.
Das stimmt.
Weil da so alles zusammenkommt und dann, ja.
Das ist auch immer so schön, wenn man dann wieder den Anfang vom nächsten Buch liest, weil das dann immer nochmal so ein Gathering ist. So.
Ja.
Und so, ach ja, da waren wir und da waren wir und da waren wir, und das ist dann eigentlich immer nochmal ganz cool, gerade wenn man halt wirklich schon lange nicht mehr mit der Reihe zu tun hat,
oder
länger. Ich weiß gar nicht, es war jetzt letztes Jahr, glaube ich, im Herbst oder so, wo ich das durchgesuchtet hatte. Und dann auch cooles Gefühl, wieder quasi so anzukommen und so reinzukommen, ja.
Sehr schön. Nice. Finde ich gut.
Ja.
Ich finde es auch schön, wie wir uns so also gegenseitig die Reihe schmackhaft gemacht haben. Ich habe sie irgendwann irgendwie als erster mal kennengelernt und mir mal die ersten beiden Bände gekauft und
dir
dann ausgeliehen, und du hast es dann sozusagen bei mir wieder...
Ich habe den Staffelstab übernommen und weiter.
Ja, genau, und dann hast du mich wieder motiviert, dass es dann doch nochmal den ersten zu Ende liest, oder den zweiten, also den ersten englischen.
Der erste war ja auch so Kaladin-lastig, ne? Das hat dich so ein bisschen abgeschreckt, ne?
Ja, also das ist, vielleicht lag es auch einfach daran, dass dieser Kaladin eben, das ist dieser Brückenmann, am Anfang in so einem tiefen Loch drin ist. Und
das stimmt,
und also, dass da das, was du beschrieben hast mit der hohen Ereignisdichte, ja gut, es passiert schon viel, aber man hat das Gefühl, er kommt halt nicht so richtig voran am Anfang.
Es ist vor allem, weil er ja auch emotional nicht so richtig vorankommt.
Genau, er ist ziemlich verbittert und er hat das Gefühl, okay, er überlebt zwar, aber um ihn herum sterben die Leute wie die Fliegen, und immer sobald er sich versucht, mit irgendwem, mit dem er da zusammen diese Brücken tragen muss, zu connecten, stirbt er, wird von irgendeinem Pfeil getroffen, bricht unter der Last zusammen, was auch immer.
Dazu muss man ja sagen, dass dieser Brückendienst ja sowieso die Menschen sehr stumpf macht und es da sowieso schon sehr schwierig ist, dort mal jemanden zu finden, mit dem man sich dann auch wirklich unterhalten kann, mit dem man halt auch menschlich, also zwischenmenschlichen Kontakt haben kann. So, ne? Also,
ich glaube, das war es, was mich am Anfang ein bisschen, ist
halt eine sehr bittere Geschichte.
Und so eine große Reihe gibt einem zwar auch viel, viel Inhalt, aber man braucht halt auch Durchhaltevermögen,
stellenweise,
durchzukommen, genau. Also das war es, glaube ich, ein bisschen für mich an mancher Stelle. Aber dann eben, wie gesagt, wenn man einmal über dieses Mittelloch, wie es bei mir zumindest teilweise so ein bisschen war, drüber weg ist, das Ende war dann wieder sehr, sehr furios. Und eben da ging es mir dann auch so ähnlich. Das war dann auch schön, wenn man im Urlaub ist, dann hat man eben auch die Zeit, das dann auch eben das, nach einem Kapitel gleich das nächste zu lesen und so weiter.
Da hat man teilweise auch einfach mal sonst nichts Besseres zu tun, als einfach mal zu lesen.
So in etwa, ja.
Das ist ja auch mal ganz nett.
Das ist auch mal ganz schön. Ja, cool. Jetzt muss natürlich kommen, was kommen muss.
Mhm.
Drei Worte. Was fällt dir ein? Was beschreibt aus deiner Sicht, oder was assoziierst du mit den Sturmlicht-Chroniken?
Stein raus. das ist eine sehr gute Frage. Danke, Robert. Ich habe jetzt natürlich panisch überlegt. Ich hatte jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Und ich muss ehrlicherweise sagen, was wirklich gut trifft, ist ungewöhnlich.
Mhm.
Wie man, glaube ich, auch gemerkt hat, spannend.
Mhm.
Das dritte.
Splitterklinge.
Ja, Splitterklinge. Aber das passt halt wirklich, weil gefühlt geht es bei jedem zweiten Satz, wenn irgendein männlicher Charakter, der irgendwas mit Krieg zu tun hat, geht es in jedem zweiten Satz um Splitterklinge. Das ist unnormal. Das ist typisch. Typisch Männer. Immer nur danach gucken, wie man sich am besten auf die Fresse hauen kann.
Und weil es so schön war, warum ist das so? Aus verschiedenen Gründen.
Aus verschiedensten Gründen, ja.
Sehr gut. Damit verabschieden wir uns, wünschen noch einen guten Durst für den letzten. Und ich bedanke mich bei dir. Es war sehr, sehr angenehm. Also,
gerne.
Ich bedanke mich sowohl fürs Wiederflamme entfachen für diese Reihe als auch für diese Aufnahme. Und bedanke mich bei euch da draußen an den Empfangsgeräten digitaler Natur. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wenn ihr Rückmeldung habt zum Podcast oder auch, wenn ihr Lust habt, selber mal etwas vorzustellen in einer Folge, dann kontaktiert mich gerne über Twitter. Das Handle ist @empfehlenswerk, oder schreibt mir eine Mail an empfehlenswerk@gmail.com. Das Musikstück, das ich für In- und Outro verwendet habe, heißt Crescens und stammt vom britischen Musiker Ketzer.